Heimat ist etwas, wo es dich immer wieder hinzieht, wo du Familie hast, wo du Freunde hast, wo du verortet bist. Als Ebenbild Gottes haben wir einen ganz besonderen Wert. Jeder hat einen eigenen inneren tiefen Wert. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Mensch auch jeden anderen Menschen respektiert. Glasklar, dass gerade die Werkstätten eine wichtige integrative Aufgabe haben, die wir unbedingt aufrechterhalten müssen. Wenn man anfängt, die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen in Frage zu stellen, dann fängt man an, Menschen zu sortieren. In gut und böse, in lebenswert, nicht lebenswert, in vorteilhaft, nicht vorteilhaft. Das trennt, das führt nicht die Gesellschaft zusammen. So wie es hier im Emsland, wie es in der Grafschaft gelebt wird, das ist wirklich respektvoller Umgang und das hilft den Menschen viel mehr, als wenn wir andere Systeme entwickeln, wo sich die Menschen am Ende gar nicht wohlfühlen.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Ja, moin moin, ein neuer Monat und damit auch eine neue Ausgabe unseres Vitus-Podcasts Rollstuhl und Rakete. Mein Name ist immer noch Marco Stroh-Diekmann und ich freue mich, dass ihr unserem kleinen Audioformat wieder eure Aufmerksamkeit widmet. Mein heutiger Gast ist am 9. März 1976 in Nordhorn geboren und ein echter Grafschafter Jung. Nach seiner Schulzeit hat er eine Ausbildung zum Agrarwirt gemacht und den elterlichen Betrieb in Ringe in der Grafschaft Bentheim übernommen. Bereits 1994 ist er der Jungunion und später der CDU beigetreten und hat seit dieser Zeit in den unterschiedlichsten politischen Ämtern Verantwortung übernommen. Dieses mündete dann 2013 in der Wahl zum Bundestagsabgeordneten für die CDU für den Wahlkreis Mittelems. Und aktuell ist er in Berlin ordentliches Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und seit 2018 Vorsitzender und Sprecher der Arbeitsgruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Bei Vitus ist er seit 2016 in den Beirat der Vitus-Trägerstiftung berufen worden und engagiert sich seither ehrenamtlich für Menschen mit Behinderungen. Ich sage ein herzliches Willkommen, Albert Stegemann. Moin moin.
Ja, moin.
Albert, wir starten sofort mit einer Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, ein Bundestagsabgeordneter, der auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, wie startet der eigentlich in den Morgen? Kannst du mal so einen klassischen Morgen eines Albert Stegemann, also stehst du nachts um 3 schon auf, weil die Kühe wollen ja gemolken werden, oder wie muss man sich das vorstellen, insbesondere wenn du dann auch in Berlin bist?
Also, es ist tatsächlich so, ich sag immer, als Bundestagsabgeordneter führt man 2 Leben, eins in Berlin und eins im Wahlkreis und da sind die Morgenroutinen jeweils etwas verschiedener. Also im Wahlkreis stehe ich eigentlich jeden Morgen auf, mache mir erstmal eine Kanne Kaffee, setze mich vor den Computer und check sozusagen die Morgenlage. Ja, guck, was natürlich, was steht in den Zeitungen vor Ort, aber auch die Bild-Zeitung und auch überregionale Zeitungen. Also man macht sich erstmal ein Bild von der allgemeinen politischen Lage, dann die agrarpolitische Lage ist natürlich in meiner Funktion auch nochmal von Bedeutung. Und dann geht es ganz oft in die Terminvorbereitung, weil ich ja verschiedenste Termine habe und dann gucke ich mir an, wo bin ich eingeladen, was habe ich da für eine Rolle, muss ich mich vielleicht nochmal einlesen, gerade wenn es sehr fachpolitisch ist, ist das hin und wieder notwendig, also von daher so läuft es, aber weil natürlich jeden Tag andere Termine anstehen, gibt es sozusagen kein Ritual, was sich permanent wiederholt, sondern weil jeder Tag tatsächlich anders ist. In Berlin ist es dann eben nochmal anders, dort ist man in der Regel bin ich morgens zu irgendwelchen Frühstücken eingeladen, soll da zu bestimmten Themen sprechen oder eine Einschätzung abgeben oder verschiedene Briefings. Und deswegen ist es in Berlin auch eigentlich jeden Tag etwas anders.
Was zeigt ein Albert Stegemann Parteifreunden, wenn die zu Besuch ins Emsland oder in die Grafschaft kommen? Gibt es so bestimmte Orte, wo du sagst, da fahren wir dann hin? Also sind das sehr klassische Sachen, dass man dann eher bei der Meierwerft landet oder ja, so diese typischen Dinge? Oder fährt man dann in Ringe zur Dorfkneipe, wenn es sie denn noch gibt, das weiß ich selber gar nicht.
Ja, also zur Meierwerft ist ja brandaktuell. Ja, traurigerweise ist ja aber auch nicht mein Wahlkreis, aber ist natürlich ein tolles Unternehmen, an und für sich zumindest. Aber viele tatsächlich ist es wirklich so, wenn mich Freunde besuchen, auch politische Freunde, dann geht's ganz viele fragen, Mensch, kann ich mal deinen Hof sehen? Also dann mache ich natürlich auch eine Hofführung und auch versuche mich dort als Gastgeber zu präsentieren. Aber ansonsten haben wir natürlich auch klassische, du sprichst von Dorfkneipe, wir haben in Ringe haben wir einen ganz guten Landgasthof, Verbundenberg jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen
darf. Ja, doch, natürlich.
Aber auf jeden Fall, dort kann man gut speisen und das ist immer wert, dort kann man immer ein paar gute Stunden verbringen. Aber ansonsten natürlich, je nach politisches Themenfeld haben wir natürlich für jeden Gast, also wenn ich zum Beispiel neulich war Emmy Zollner noch bei mir, die ist die Sprecherin für Pflege und macht auch viel Gesundheitspolitik. Ja, dann besuchen wir natürlich die Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen. Also das liegt immer daran, wer gerade kommt. Und wenn landwirtschaftliche Themen anstehen, dann besuchen wir auch andere Betriebe. Also von daher, oder Maschinenbau, wenn es um Wirtschaft geht, es ist ja bei uns im Wahlkreis auch mit Krone oder mit Neuenhauser Maschinenbau. Das sind ja Firmen, die wir regelmäßig besuchen.
Aber es ist euch und dir auch schon ein Anliegen, die Region dann praktisch vorzustellen? Also ist es so, dass auch wenn du in andere Regionen kommst, dass das eben auch genutzt wird, um sich ein Bild über die aktuellen Lagen, egal in welcher Branche, dann zu machen?
Ja, vor allen Dingen, weil wir natürlich auch wirklich eine Vorzeigeregion sind. Und das sind wir wirklich inzwischen. Du findest kaum noch, selbst in Bayern und Baden-Württemberg, findest du keine Region, die wirtschaftlich so erfolgreich ist wie bei uns. Ich sage jetzt mal, ich will es auf den gesamten Bezirksverband Osnabrück-Emsland, aber nochmal verstärkt, dass Emsland, die Grafschaft, sind wirtschaftlich wirklich stark. Wenn man sich mal den Arbeitsamtsbezirk Nordhorn anschaut, dann sind wir derjenige Arbeitsamtsbezirk mit der höchsten Nachfrage, also Unterdeckung an Arbeitsplätzen. Also bei uns ist richtig was los und wenn man sich anschaut, wie wir uns entwickelt haben, dass wir uns vom Armenhaus der Republik wirklich zur Vorzeigeregion entwickelt haben, da kommen ganz viele, die wollen sich das einfach mal anschauen und sagen, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr es geschafft? Ihr habt kein Mercedes-Werk, ihr habt keine großen Industrieanlagen, das sind alles mittelständische, klar, Krone ist natürlich schon Big Player, aber ansonsten viel Mittelstand, aber der ist halt so erfolgreich, so viele Hidden Champions und viele sagen, ich will mir das einfach mal angucken und das ist schon, da kann man jedes Mal eine neue Karte ziehen, also das macht wirklich Spaß.
Wir wollen natürlich ein bisschen über dich privat kennenlernen. Natürlich, dein Gesicht taucht in vielen Zeitungen und im Fernsehen auf. Und oftmals kennen die Leute auch, die unseren Podcast hören, die Persönlichkeit hinter dem Menschen dann oftmals nicht. Deswegen wollen wir mal ein bisschen gucken, wo du herkommst, wo deine Wurzeln liegen. Und das wäre unsere erste Rubrik, die da folgende ist.
Vitus privat.
Genau, das heißt Vitus privat, aber da du ja auch ein Ehrenamt bei uns hast, zähle ich dich einfach mal dazu. Deswegen, vielleicht kannst du unsere Hörer mal so ein bisschen mitnehmen. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Wie ist deine Kindheit so verlaufen? Vielleicht so Kindergarten, Schule? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen.
Ja, das ist ja jetzt sehr allgemein gefragt. Also ich würde wirklich sagen, auch wenn es langweilig klingt, das war nie langweilig, aber ich habe wirklich eine relativ normale Kindheit genossen, halt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Ich habe 3 Schwestern. Ich sage dann immer spaßeshalber, da habe ich meine diplomatischen Fähigkeiten errungen, wenn man 3 ältere Schwestern hat. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern und zu meinen Schwestern. Also alles gut, bin da halt normal aufgewachsen, Kindergarten damals in Neugnadenfeld, das gehört zur Ringe, bin dann in die Grundschule, dann auch in Ringe gegangen, dann zur Orientierungsstufe, dann zur Realschule, dann kam dann die Ausbildung und alles weitere. Also wie gesagt, keine, ehrlicherweise wirklich nochmal, um zur Grundintention der Frage zurückzukommen, keine besonderen Vorkommnisse, sondern wirklich eine klassische Grafschafter-Jugend.
War immer klar, dass du Landwirt werden wirst? So, also ich sag mal insbesondere so die Familien hier im Emsland und in der Grafschaft, da gab es ja auch immer so typische so Ehren, wo man sagen musste, der wird mal Landwirt, das ist schon klar, in früher Jugend schon eingetütet.
Das haben mir meine Eltern immer offen gelassen und ich hatte tatsächlich bis zum Alter von 6 oder 7 Jahren, gab es für mich 2 Berufswünsche. Es war mir nie, glaube ich, Pilot oder Landwirt werden wollte, aber es hat sich dann doch sehr schnell gezeigt, dass ich ein Faible für Landwirtschaft habe und ich habe mich dann auch ganz früh schon wirklich intensiv auf den landwirtschaftlichen Betrieb eingebracht. Also das hat mir halt wahnsinnig Spaß gemacht, aber halt der Klassiker als Junge auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, natürlich Schlepper fahren und so. Also wirklich der Klassiker und so ging es dann seinen Weg.
Kannst du dich an einen Geruch aus deiner Kindheit erinnern? Also ich habe das noch manchmal so, wenn ich in bestimmte Häuser komme oder so, dass man plötzlich wieder bei seiner Oma oder Opa in der Küche steht. Kennst du sowas?
Also was Gerüche angeht, ich weiß nicht, ob ich so eine ganz feine Nase habe, aber ein Geruch, der ist immer wieder, ich will nicht von Glücksgefühlen sprechen, aber der Geruch von Heu oder von gemähtem Gras, das erinnert mich wirklich auch immer wieder an meine Jugend. Mhm. Irgendwie ist das ein Stückchen weit hängen geblieben. Und ja, ansonsten gibt's auf landwirtschaftlichen Betrieben verschiedenste Gerüche, aber da ist mir jetzt nichts, was jetzt da besonders hängen geblieben ist. Also was mich jetzt an die Kindheit erinnert, bestimmte Erinnerungen. Ja. Also klar, wenn dann natürlich das Futter oder in der Ernte, dann saß man auch häufiger mal mit mehreren Leuten am Küchentisch und dann hat man sich viel erzählt und ich war dann immer begeistert, wenn dann die Lohnunternehmerfahrer, da habe ich dann damals wirklich hochgeguckt und gesagt, Mensch, die können richtig fahren und so. Das sind so Erlebnisse, an die ich mich noch erinnere. Ja. Ja.
Du bist ja jetzt in den letzten Jahren viel eben in Berlin. Was bedeutet dir Heimat oder was ist Heimat für dich?
Heimat ist etwas, wo es dich immer wieder hinzieht, wo du Familie hast, wo du Freunde hast, wo du verortet bist. Das ist für mich, ich kann es, glaube ich, besser andersrum beschreiben, nämlich ich lebe ja nun mal einen Teil, ungefähr ein Drittel meines Lebens bin ich in Berlin und ich finde die Stadt klasse. Ich fahre gerne nach Berlin, ich bin auch gerne in Berlin, aber das wird niemals meine Heimat sein. Ich fahre nämlich genauso gern wieder heim in die Heimat und ich würde nie, also ich könnte mein Leben könnte ich nicht in Berlin verbringen, sondern das ist mein Platz, das ist meine Arbeit, da habe ich meine Kollegen, das ist alles richtig toll, also finde ich, kann das wirklich nur sehr wertschätzen, dass ich das erleben darf, aber mit Heimat hat Berlin nichts zu tun. Meine Heimat ist in Ringe und das wird auch wahrscheinlich meine Heimat bleiben, also da zieht's mich immer wieder zurück und da bin ich verortet, da kann ich auch wirklich ruhen. Ja, und in Berlin ist eigentlich jetzt kein Platz, wo man wirklich zur Ruhe kommt, aber in Ringe ist das der Fall und wie gesagt, da passt alles, da ist auch mein Betrieb, da ist auch mein Hof, den haben wir natürlich über die Jahre auch weiterentwickelt, auch wenn ich jetzt kaum noch zeitliche Ressourcen dafür übrig habe, aber alles das ist Heimat. Mhm.
Gibt es etwas, wenn du mal so zurückguckst, wo du sagst, das ist etwas, was meine Eltern mir beigebracht haben oder was ich heute noch, wo ich oft dran denke, so Dinge, die dich geprägt haben vielleicht auch?
Also ich glaube wirklich, ich denke wirklich jetzt ganz spontan als erstes daran, dass meine Eltern immer Wert darauf gelegt haben, dass wir vier Kinder alle gleiche Rechte hatten. Also das war meinen Eltern immer wichtig, dass sie uns alle gleich lieb hatten, aber auch, dass wir, wenn es dann auch Konflikte gab, haben sie die auch immer, im Nachhinein kann ich das wirklich nochmal bestätigen, rechtsstaatlich sozusagen abgewickelt und ganz, also dieses, dass wir wirklich vor dem Gesetz gleich sind, ja, dass wir vor Regeln, dass es gerecht zugehen muss, dass es einen Ordnungsrahmen geben muss. Ich glaube, das ist was mich bis heute prägt und deswegen, das hat mich dann auch tatsächlich, das war einer meiner Hauptargumente, sich auch der Jungen Union damals anzuschließen, wir sind gar keine Parteiwerbung machen, aber wirklich dieser Sinn für Rechtsstaatlichkeit, auch für demokratische Strukturen, für Fairness. Mhm. Und das ist etwas, das da habe ich eine große Dankbarkeit, dass meine Eltern darauf immer Wert gelegt haben, dass es immer ordentlich zugehen muss und dass es immer gerecht zugehen muss.
Wir haben vor kurzem erst 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Vielleicht auch nochmal Zeit, darüber nachzudenken. Was hast du da so nochmal vielleicht, ist das ein wertvolles Gut, was wir haben?
Wie ist das da
so?
Das ist absolut, das ist das Gut schlechthin. Mhm. Ich sage immer, unser Grundgesetz und Artikel 1 beschreibt ja die Würde des Menschen ist unantastbar und das wird dann oft, wird dieser Satz auch verwendet, ohne viel darüber nachzudenken, wenn man sich wirklich mit dem Satz auseinandersetzt, das ist die Mutter aller Gesetze, das heißt, wir Menschen haben alle einen Wert und wir haben, aus meiner persönlichen Überzeugung, haben wir einen ganz besonderen Wert, weil wir uns nicht selbst geschaffen haben gewissermaßen, sondern weil wir eben als Ebenbild Gottes, haben wir einen ganz besonderen Wert. Jeder hat einen eigenen inneren tiefen Wert. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Mensch auch jeden anderen Menschen respektiert. Nur so ist das Zusammenleben möglich. Und alle anderen Gesetze, dass man das Recht auf körperliche Unversehrtheit, dass man sich politisch äußern darf, wie man möchte, Meinungsfreiheit, das ganze Grundgesetz baut ja nur auf die Würde des Menschen auf. Und am Ende ist es wirklich dass man diesen inneren Wert eines jeden Menschen schätzt. Und das ist das, was man immer wieder auch bei politisch aufwühlenden Zeiten, auch wenn ich Parteien erlebe, die mehr auf Spaltung ausgerichtet sind, die mehr auf Problembeschreibung ausgerichtet sind, weniger auf Lösung. Dort erkenne ich zumindest bei den Kollegen, die wir ja auch leider im Deutschen Bundestag sitzen haben, erkenne ich überhaupt nicht mehr, dass es diesen Grundrespekt gibt, dass man wirklich jeden Menschen gleich wertschätzt, sondern da wird differenziert. Und mir scheint, wenn man anfängt, hier zu differenzieren, dann ist das ein Angriff auf die Art, wie wir zusammenleben. Und das muss man einfach wegen die Grundspielregel in westlichen Demokratien ist der absolute Respekt vor jedem lebenden Menschen und auch vor jedem Individuum.
Du hast gerade gesagt, dass das auch so ein Antrieb für dich war, in die Politik zu gehen. Wann hat sich das so rauskristallisiert in deinem Leben, dass du, warst du sehr früh schon dabei, ich sag mal auf dem Dorf, da engagiert man sich ja schnell in Vereinen oder in der Kirchengemeinde oder so. Waren das auch so Anfänge, in die du reingerutscht bist oder wie bist du in die politischen Fußstapfen so getreten?
Ja, tatsächlich, also kirchliche Arbeit war für mich damals, gab es Jugendvereine, da war ich dann auch, da habe ich sozusagen, das war auch dann irgendwann so ein Debattierclub, so will ich es mal sagen, also da habe ich schon Spaß am Argumentieren entwickelt und bin dann irgendwann auch in die Junge Union, da gab es Veranstaltungen, damals kam der damalige Bundestagsabgeordnete Hermann Küß, war damals noch relativ frisch dabei und dann habe ich mich auch informiert und irgendwann hat sozusagen das Feuer sozusagen hat mich dann ergriffen und dann habe ich mich weiter interessiert, habe Bundestagsdebatten verfolgt, habe die aufgesungen und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, das ist richtig interessant, sich damit auseinanderzusetzen, aber auch als, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ich will mich da gar nicht überschätzen, aber auch ein Stückchen weit als Säule funktionieren zu dürfen, dieses wertvolle System auch weiterhin aufrecht zu erhalten, also das ist schon eine gute Sache.
Wir haben es gerade angesprochen, du bist für die CDU, CSU in die Bütt gegangen oder für die CDU. Das C steht ja für christlich. Wir haben Entwicklungen in den letzten Jahren, die alles andere als einfach sind in der katholischen Kirche. Wir erleben politische Entwicklungen, die du auch schon angesprochen hast, so eine Entfremdung von Politik auch durch Themen. Also scheinbar die Welt ist gerade sehr verrückt unterwegs und auch die Politik dann teilweise, die Parteien, die es so in der Landschaft gibt. Wie schafft man es, dieses C, diesen christlichen Grundcharakter so am Leben zu halten und einfach auch dafür einzutreten? Ich kann mir vorstellen, dass das insbesondere, wenn man auf die gesamte Bundesrepublik guckt, dass das nicht so einfach ist.
In der Tat, die Rolle der Kirchen ist sicherlich in den letzten Jahren eine ganz schwierige geworden. Und ich bin aber als wirklich auch als Christ davon überzeugt, dass Kirche auch etwas sehr Menschliches ist und dass es halt in Kirchen auch menschelt. Leider auch viel Sünde dort passiert oder auch viele Fehler passieren an der Stelle. Das sollte aber nicht den Blick ablenken von dem, was wir als christlich bezeichnen. Und deswegen muss man da jetzt aufpassen, dass man den christlichen Glauben und die Kirche, dass man die beiden Dinge nicht ganz durcheinander wirft. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und noch einmal, eins muss auch klar sein. Natürlich leben wir in einer Gesellschaft, die diverser ist, wo wir auch verschiedene Glaubensrichtungen haben. Und ich bin aber trotzdem, ich bin davon überzeugt, dass auch andere Glaubensrichtungen sich trotzdem auch für eine christliche Politik begeistern können, weil ich bin schon sehr stark für die Trennung von Staat und Kirche und wir sagen ja auch nicht als Christdemokraten, dass wir irgendwie christlicher sind als andere. Wir sind nicht christlicher, aber unser politischer Rahmen ist schon von christlichen Werten geprägt und das ist etwas, was da muss man, glaube ich, so das eine oder andere Missverständnis ausräumen. Wir sind wählbar für viele Menschen, weil dieses Lebensmodell, dass man, ich komme nochmal wieder auf die Würde des Menschen zurück, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man jedes Individuum fördert, dass man selbstverständlich kranken, alten Menschen hilft, dass es hier keine Aussortiermechanismen geben darf, ja, dass man gar nicht darüber diskutieren. Ich glaube, das ist ein Modell, was viele Menschen nachvollziehen können, und deswegen glaube ich auch, dass christliche beziehungsweise die christlich-demokratische Union auch weiterhin ein sehr modernes Konzept ist. Ich glaube, sogar bei jungen Wählern kann man erkennen, dass es immer auch wieder Suche danach gibt. Was hat, dass wir uns nicht nur mit tagespolitischen Launen auseinandersetzen, sondern dass es so etwas gibt wie einen Grundkompass, dass es eine Richtung gibt, wie sich Gesellschaft entwickeln kann. Und ich glaube, dass die Orientierungslosigkeit, die wir ja alle ein Stückchen weit spüren, auch von vielen jungen Menschen als solche identifiziert wird. Und ich glaube, dass dass da auch wieder etwas zurückkommt, wie das häufig so ist im Leben. Das Pendel schlägt dann in die eine Richtung und irgendwann kommt es dann auch wieder zurück.
Wir hatten große Leute, die uns in Berlin oder auch Europa vertreten haben, einen Pöttering, einen Kühs. So, du bist jetzt auch nicht mehr einer der jungen Garde, auch wenn du noch jung bist, aber ich sag mal, es gibt ja noch eine andere Legislatur, die danach kam dann. Was möchtest du irgendwann mal über dich lesen oder was möchtest du irgendwann mal bewirkt haben? Wenn wir mal so ein bisschen so 20 Jahre vorausschauen, wo würdest du sagen, so, das wäre es mir wert, dass die Leute so ein Bild über mich haben nach dieser Zeit.
Also ich, so ehrlicherweise ticke ich so nicht, weil weil ich glaube, also ich glaube, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die ähnlich, die so ticken. Aber ich glaube, dass Eitelkeit kein guter Ratgeber in der Politik ist, sondern für mich war es immer so, dass Politik eine dienende Funktion hat. Politik muss den Menschen dienen. Und man kann sich viel vornehmen, gerade sozusagen in der Liga, wo ich jetzt spiele, dann geht's nicht danach, was ich möchte. Ja, und das muss man dann auch hinten anstellen, sondern es kommen häufig Aufgaben auf einen zu. Das ist bei mir im Leben immer so gewesen. Ich habe nie gesagt als Jugendlicher, ich will unbedingt jetzt Bundestagsabgeordneter werden, sondern irgendwie sind die Aufgaben immer auf mich zugekommen. So halte ich es auch, wenn ich eine politische Aufgabe übernehme, dann möchte ich sie gut erledigen, und Aufgaben kommen auf einen zu. Das bringt überhaupt nichts, sich jetzt hier in irgendwelchen Fantasien zu winden, weil es dann in der Regel sowieso anders kommt. Also bin ich da wirklich zurückhaltend, aber ich bleib dabei. Nochmal als Grundaussage, Eitelkeit ist kein guter politischer Ratgeber, sondern doch eher zu identifizieren und auch zu akzeptieren, dass Politik eine dienende Funktion hat.
Gibt es Bereiche, also ich sag mal, du hast natürlich ein unheimlich großes Netzwerk dort auch in Berlin, und dort kommt man natürlich auch an Personen ran, an die ja so Otto-Normal-Verbraucher nicht rankommen. Gibt es etwas, wo du deine Verantwortung dann auch speziell nutzt, also bewusst vielleicht auch dieses Netzwerk nochmal nutzt, um ja, dir selbst nicht, aber der Region Vorteile zu verschaffen?
Ja, also das ist was ich wirklich gelernt habe. Es gibt tatsächlich viele Netzwerke, und es gibt, ich hätte fast gesagt, wie bei Materie und Antimaterie oder böse Macht, gute Macht. Also es gibt wirklich auch wirklich gerade in Spitzenpositionen sehr viele tolle Menschen, sehr viele Menschen, die auch aus meiner Überzeugung nach richtig motiviert sind und die richtigen Motivationen haben. Und ich will es mal so sagen, ich glaube, am Ende, vielleicht schmunzelt der eine oder andere darüber, aber ich glaube, dass sich die Guten am Ende dann doch immer wieder finden. Und da gibt's ein gutes Netzwerk, ich bin davon überzeugt. Und natürlich nutzt man das für die Region, für bestimmte Themen. Und das ist doch gar keine Frage. Und das macht ja auch Politik aus. Und ja.
Sehr schön. Ja, Albert, wir würden jetzt zur nächsten Rubrik kommen, und da wollen wir dir nochmal ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, und zwar mit einem kleinen Spielchen, das sich Entweder oder nennt, und dann wollen wir mal gucken.
Entweder oder.
Entweder oder. Ich sage dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden und wenn es geht auch noch eine kurze Erklärung abliefern. Okay. Und wir fangen mal an mit der Fragestellung Bauch oder Kopfmensch?
Bauch, tatsächlich, weil ich glaube und davon felsenfest überzeugt bin, es gibt sogar empirische Studien dazu, dass eine Bauchentscheidung keineswegs eine wirkliche Bauchentscheidung ist, sondern dass viele unbewusste Erfahrungen in der Bauchentscheidung mehr oder weniger mit berücksichtigt werden. Und deswegen, also ich würde, sonst bin ich eigentlich ein analytisch denkender Mensch, schon auch ein Kopfmensch, aber wichtige Entscheidung, wenn mein Bauch sagt nein, dann folge ich am Ende eher dem Bauch als dem Kopf.
Eichhörnchen oder Faultier?
Puh. Also, ja. Jetzt würde ich doch schon sagen, ich stehe morgens relativ früh auf. Das würde dann wahrscheinlich dem Eichhörnchen etwas näher kommen. Aber ob ich jetzt so viel, ob ich mir so viel Wintervorräte anlege, ja, dann wahrscheinlich doch eher das Eichhörnchen. Ja.
Darf ich fragen, so, ich glaube, die Sitzungswochen sind ja teilweise auch sehr stressig in Berlin, dann der landwirtschaftliche Betrieb nebenher. Gibt es so Zeiten, wo du dir bewusst auch Auszeiten nimmst für dich selber und einfach sagst, jetzt bin ich mal Faultier? Also es ist ja wir sprechen über Achtsamkeit, Resilienz.
Ja, aber
achtest du da auf dich?
Ja, also jetzt nicht außergewöhnlich. Wenn Termine anstehen, dann stehen sie an. Ich kann das auch alles gut vertragen. Aber ich sag jetzt mal, wenn so ein Sonntag, wenn da mal kein Termin ist, dann bettle ich jetzt auch nicht nach Termine, um das klar zu sagen. Und sonntags, nachmittags, da kann ich auch wirklich schon mal, Ruhe entwickeln. Das ist dann auch total okay, ja.
Sehr schön. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee gehört morgens auch direkt dazu,
ja, wenn man aufsteht. Also alles ist alles möglich auf dieser Welt, aber Albert Stegemann ohne Kaffee ist eine ganz schlechte Idee.
Ist der Kaffee dann schwarz oder muss das ein Cappuccino sein oder ein
schwarz.
Berlin hat ja auch immer so dolle Varianten von Kaffee, dass man dann irgendwie Americano und
ja, also er muss halt der Geruch der Kaffeebohne, ja, der muss einfach da sein und Americano ist total okay, aber schwarz und auch etwas stärker. Also jetzt nicht so ein Muckefuck, sondern ich brauche da richtig was Gutes.
Ja. Kennst du Muckefuck noch?
Ja, als Kind. Das war doch Caro, oder wie hieß das?
Ja, genau.
Das
genau,
war
genau.
Fürchterlich. Aber egal, das haben wir alles überstanden. Ich bin jetzt bei der Kaffeebohne und da bleibe ich auch.
Sehr schön. Urlaub in Ringel, also lieber in der Heimat oder auf einer fernen Insel?
Sowohl als auch, ich weiß, dass das keine Antwort ist, aber ich brauche sowohl den Hof, den brauche ich auch hin und wieder sozusagen für mich als Erholung. Bin ja in meinem Job auch viel unterwegs, kann da immer mal auch stundenweise Urlaub genießen. Also ich glaube, das ist was ganz Tolles in meinem Job. Ich bin viel unterwegs und ich kann auch abschalten. Also ich kann, wenn ich auch auf einer Auslandsreise bin und ich habe da mal abends 1-2 Stunden für mich, dann genieße ich das so, als ob ich im Urlaub bin. Also ich brauche da keine lange Runterkommensphase, sondern das geht, kann ich relativ schnell abschalten. Das glaube ich gut, dass man das im Job so realisieren kann. Ja, und ich fahre dann natürlich auch gern mal in Urlaub. Aber bin dann nicht der Typ, der irgendwie 2 Wochen am Strand liegt. Da kann ich überhaupt, also für mich gibt es ein Thema, was schrecklich für mich ist, ist Langeweile. Also ich brauche immer irgendwie Abwechslung. Und deswegen mache ich dann lieber kleine Wochenendurlaube. Dann für 1, 2, 3 Tage, dann reicht es mir oft.
So, nu weik ja auch, dass du Plattbroten kannst, ja, ne? Und das ist ja noch immer anders, Tüsken, die Grofskup und Emsland ist die Platt, ihr Art ja doch ein bisschen anders.
Ist ein Betty anders, ja, ist ein Betty anders.
Genau. Und deswegen wollte ich die fragen, Kluck oder Söpi?
Also Söpi. Kluck kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Ine Grofskup, Plot V8 von Söpi.
Ja, genau.
Ist allerdings, Söpi will ich auch sagen, ich trinke ja für mein Leben gerne Bier, Söpi ist nur noch beim Klortschäden, ansonsten ist das auch für den nächsten Tag nicht ratsam, Söpis zu trinken.
Aber ist es so, dass man in Berlin dann durchaus auch die alte Tradition hier aus dem Emsland und der Grafschaft, also unsere guten Kornbrennereien dort ab und zu mal ins Gespräch bringt? Also ich sehe das ja auch auf deren Instagram-Kanälen, dass sie durchaus sich in diesen Etablissements mal zeigen. Also ich sag mal, egal ob Roche oder Haidt, die sind dann ja durch und dann baut man die auch wahrscheinlich mit ein und ist stolz.
Also
oder?
Bei der Grünen Woche, da läuft Jo Roche höchstpersönlich über die Grüne Woche und trinkt mit jedem mindestens einen Rosche, also von daher einen Wacholder, da bin ich dann natürlich auch dabei. Aber ansonsten, klar, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, ne, wir sind ja auch für Ernährung zuständig und dann die Spirituosen sind auch bei uns. Wenn der Spirituosenverband was hat, klar, dann ist das mal der Fall. Oder die Waldleute, die trinken auch gern mal einen Obstler. Das ist jetzt einfach so, da gibt es so ein paar Traditionen, ja.
Dann weiß ich, dass du in deiner Freizeit ab und zu mal schwimmst. Und da würde mich interessieren, die gute alte Speedo-Badehose oder dann doch eher die Shorts?
Das hängt immer von der persönlichen Kondition ab. Momentan arbeite ich mich wieder auf die Speedo-Hose zurück, aber ich behalte erstmal die Shorts an, weil das ansonsten der unästhetische Beitrag, den würde ich doch gerne den anderen Badegästen ersparen.
Nimmst du dir die Zeit auch in Berlin dann zu schwimmen? So?
Ich habe das wirklich schon mal gemacht, aber es ist leider in Berlin, also es ist halt sehr aufwendig, man muss halt irgendwie dann zur Badeanstalt kommen, man muss sich dann halt umziehen, dann so, und dann, wenn ich dann Sport mache, also dann habe ich auch einen hochroten Kopf, dann dauert das auch nochmal so anderthalb Stunden, bis mein Körper wieder
abgeklungen hat. Also kein Schwimmen vorm Pressetermin?
Ist, habe ich alles schon gemacht, wirkt dann beim Pressetermin immer etwas unentspannt und deswegen, nein, es hat sich, ich will es aber wieder etablieren, aber es wird mir schon langsam zu blöd, das immer nur anzukündigen, man muss es dann auch wirklich mal machen. Aber es gab Zeiten, da habe ich es wirklich ganz konsequent gemacht, aber weil ich jetzt oft morgens schon früh Termine habe, lässt es sich einfach nicht mehr einbauen und über Tag ist es schwierig. Ich laufe jetzt etwas mehr in Berlin, weil ich direkt sozusagen nebenan habe ich eine Fitnessbude und da mache ich dann irgendwie so 20 Minuten Laufband oder so, aber auch nichts Dramatisches.
Jetzt kommt eine ganz schwierige Frage für einen CDU-Abgeordneten, die vielleicht auch ein bisschen gemein ist. Helmut Kohl oder Angela Merkel?
Diese Frage möchte ich unbeantwortet lassen, weil ich finde, dass es Helmut Kohl war zu seiner Zeit genau der richtige Mann im Amt und Angela Merkel ist genau die richtige Kanzlerin in ihrer Zeit gewesen. Und man kann die Dinge nicht, Angela Merkel wäre zur Zeit Helmut Kohls unpassend gewesen, aber andersrum auch. Also von daher, ich glaube, dass Politiker und auch politische Karrieren entspringen auch immer gesellschaftlichen Wünschen ein Stückchen weit und deswegen kann man die Frage so nicht konkret beantworten. Ich bin wirklich von beiden Menschen, Helmut Kohl hat mich politisch tief geprägt und ich bin nach wie vor von Angela Merkel total beeindruckt, das will ich hier gerne auch nochmal unterstreichen, wie ich sie immer in den Fraktionen erlebt habe. Also ich kenne bis heute keinen Menschen, der so intelligent ist wie Angela Merkel, weil sie wirklich die Dinge, sie hat eine Auffassungsgabe, das hat mich immer wieder vom Hocker gehauen. Sie hat zu fast jedem Thema, hat sie Detailwissen, das ist einzigartig. Habe ich so noch nicht erlebt. Also diese Frau ist wirklich ein Phänomen.
Wir haben gerade die Europawahl hinter uns gebracht und deswegen die Frage, Opposition oder Regierung?
Naja, Dinge können sich ja schnell ändern und diese Europawahl hat ja möglicherweise einen Beitrag dazu geleistet. Also die Regierung momentan bekräftigt ja, dass sie zu Ende regieren möchte. Ich denke dann immer, wenn die Regierung so sehr dieses bekräftigen muss, dann fängt es doch schon an zu wackeln und die kommenden Haushaltsverhandlungen können schon dazu führen, dass wir vielleicht im Oktober schon wählen müssen. Das ist ja alles, oder wählen dürfen. Ist natürlich immer ein Privileg, wählen zu dürfen. Also von daher gucken wir mal, wie es weitergeht. Opposition ist auch da, gibt es keine klare, das eine oder das andere. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine starke Regierung und wir brauchen aber auch immer eine starke Opposition, weil natürlich der Wettbewerb um die politische Idee am Ende die besten Ideen generiert. Deswegen, ich erlebe das jetzt. Wir sind jetzt in der Opposition. Ich habe erst gedacht, das ist alles Mist, aber das ist wirklich, es hat auch gute Elemente, weil man wirklich freier denken kann. Man kann außerhalb von Koalitionsideen, beziehungsweise weil man keinen Koalitionspartner hat, muss man den Kompromiss nicht mitdenken und das ist für unsere Demokratie einfach wichtig, dass auch jede Partei mal in die Opposition kommt. Ich glaube, auch wir kämpfen immer dafür, in die Regierung zu kommen, das tun andere auch. Das ist in einer Demokratie so, aber Oppositionszeiten sind auch kreative Phasen für Parteien.
Jetzt habt ihr als CDU ja die Wahl klar gewonnen, das muss man so sagen, oder tolle Ergebnisse erzielt. Die Frage für mich, wenn man das Gesamtergebnis sieht, ignorieren oder diskutieren?
Naja, das Ignorieren nutzt ja nichts, sondern man muss sich schon die Zahlen anschauen, man muss analysieren, was gerade bei den jungen Leuten passiert ist. Also ich glaube, das hat sich die Regierung auch ein bisschen anders gedacht, als sie das Wahlalter abgesenkt hat, dass sie davon in dieser Art und Weise überhaupt nicht profitiert hat. Damit haben sie wahrscheinlich am wenigsten gerechnet. Man muss sich das einfach anschauen. Ich glaube, das wäre meine Hauptanalyse, dass wir als CDU halt vom Abschmieren der Ampelparteien noch nicht genügend profitiert haben, hat auch damit zu tun, und das gehört, glaube ich, auch zu weit dazu, wir sind vor 2,5 Jahren abgewählt worden, und sich Vertrauen zurück zu erarbeiten, ist immer ein hartes Stück Arbeit. Und ich sage immer, du kannst ja Vertrauen kannst du eimerweise verlieren, du kannst es nur tröpfchenweise zurückgewinnen. Und wir sind dabei, jetzt Vertrauen zurückzugewinnen. Und dass viele Leute jetzt abdriften, auch in ein gefährlich rechtes Spektrum. Das erfüllt mich mit Sorge. Das nutzt aber nichts, das jetzt zu beklagen oder jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger nach vorne zu gehen. Das kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch tun. Aber wir müssen natürlich klar machen, dass es Konzepte braucht in der Mitte, die auch von einer breiten mittigen Gesellschaft getragen werden. Und das müssen wir über Argumente vermitteln. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei.
Wunderbar. Ja, das war schon. Entweder oder. Danke für die Einblicke. Wir würden jetzt zur nächsten Rubrik kommen und da wollen wir uns eher im ersten Aufschlag so ein bisschen mehr mit deinem Ehrenamt bei Vitus beschäftigen. Und das ist die folgende.
Nachgefragt.
Ja, ich hatte es ja in der Anmoderation schon gesagt. Du bist vor einigen Jahren angesprochen worden, ob du dir vorstellen kannst, bei Vitus ein Ehrenamt zu übernehmen und bist da im Beirat unserer Vitus-Trägerstiftung. Jetzt bist du ja Grafschafter, wir sind hier im Emsland, hast aber gesagt, du hast eine große Verbundenheit hier zur gesamten Region. Ich umfasse da immer Emsland und die Grafschaft. Warum hast du dich damals für diesen Schritt überhaupt entschieden? Oder warum ist dir das wichtig, dich ehrenamtlich auch zu betätigen?
Also erstmal ist es immer eine große Ehre, wenn man gefragt wird, ob man ein Ehrenamt übernehmen möchte. Und das Thema, wir hatten ja vorhin über das Grundgesetz gesprochen, wir hatten auch über die Würde des Menschen gesprochen und dass jeder eben den vollen Respekt genießen muss. Und ich finde, dass dieses Ehrenamt einfach genau das auch nochmal zum Ausdruck bringt. Und ich finde, was Vitus hier leistet, auch was die Lebenshilfe in der Grafschaft leistet oder was das Christophorus-Werk in rund um den Bereich Lingen leistet, das ist einfach eine so tolle Arbeit. Das sind so tolle Menschen, die wirklich auch das leben, wovon viele Politiker nur sprechen. Ja, wenn wir davon sprechen, wirklich zu integrieren, wirklich auf Augenhöhe miteinander zu leben, das wird hier gelebt. Und ich finde das, ich hoffe, dass ich davon einfach noch etwas mehr erfahren kann, einfach etwas davon abbekommen kann und vielleicht kann ich auch etwas von meiner politischen Arbeit, Arbeit auch hier ertragreich sozusagen investieren. So haben beide was davon und ist einfach eine tolle Sache, hier dabei zu sein.
Mich persönlich würde mal interessieren, du bist ja für den Agrarsektor eher aufgestellt in Berlin, aber natürlich kommen aus der Region dann die unterschiedlichsten Anfragen und Themen. Wie schafft man das? Weil man muss ja irgendwie immer alles bedienen, sich so einen Grundstock an Informationen auch auf die Schippe zu schaffen. So, weil ich sag mal, ja, Sozialgesetzgebung, Industrie, Handwerk, da sind ja riesen Unterschiede von den Themen her. Wie schaffst du das, da immer irgendwie up to date zu bleiben?
Also ich glaube, ganz viel einfach eine Grundneugier, ein Grundinteresse. Als Unternehmer oder als Landwirt ist man natürlich auch Unternehmer und deswegen interessiert man sich auch für wirtschaftliche Zusammenhänge. Sozial-, Arbeitsmarktpolitik hat mich auch immer beschäftigt, weil es ist ja natürlich hochpolitisch. Es gibt kaum einen Bereich, der so politisch ist wie die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, weil sie natürlich sozusagen die Verteilmechanismen in diesem Land organisiert. Die haben wiederum aber auch direkt Einfluss auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und deswegen stehen die Dinge im Zusammenhang, aber auch ja gesellschaftspolitische Fragen sind natürlich als politischer Mensch immer interessant und deswegen finde ich befruchten sich die Themen gegenseitig und dann irgendwann ist man sozusagen im Flow, dann entwickelt sich das die Informationszugänge, die verstärken sich gegenseitig.
Jetzt kriegst du sicherlich auch über die Bundespolitik mit, dass man sehr offen Werkstätten mit Menschen mit Behinderung in Frage stellt, beziehungsweise nochmal die Integration auf den normalen Arbeitsmarkt forcieren will. Es gibt Diskussionen hier im Emsland, dass man die Tagesbildungsstätten abschaffen möchte und sagt, wir machen das zu normalen Schulsystemen. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, ich halte, das ist ein typisches Ergebnis einer politischen Blase. Das ist das Ergebnis eines theoretischen Prozesses. Theoretisch kann ich sogar etwas abgewinnen, weil ich sage, wenn wir auf Augenhöhe und alle mit vollem Respekt umgehen, dann brauchen wir keine geklusterten Systeme. Aber natürlich geht es am Ende immer um den Menschen. Mhm. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und wie kann ich wirklich jedem Menschen am besten würdevoll ein Umfeld schaffen, wo er glücklich ist, ist, wo er seine Bedürfnisse am besten bedient bekommt. Und deswegen, das ist für mich glasklar, dass das hier, dass gerade die Werkstätten eine wichtige integrative Aufgabe haben, die wir unbedingt aufrechterhalten müssen. Und ich halte von diesen Diskussionen, für mich sind das so rechtstheoretische Diskussionen. Deswegen ist auch Wahlkreisarbeit so wichtig für einen Abgeordneten, weil wir das, weil das ist kein Thema, das kann ich nicht rechtstheoretisch oder juristisch beantworten, sondern ich muss das immer im Angesicht der Menschen tun. Und deswegen, das ist vielleicht auch noch ein Stückchen mal eine Antwort auf die zuvor gestellte Frage. Das passt einfach so, wie es hier im Emsland, wie es in der Grafschaft gelebt wird. Das ist wirklich respektvoller Umgang und das hilft den Menschen viel mehr, als wenn wir andere Systeme entwickeln, wo sich die Menschen am Ende gar nicht wohlfühlen.
Nehmen uns mal so ein bisschen mit, wie ist das dann im politischen Berlin? Ich sag mal, du hast ein klares Ressort, nutzt man aber dann eben, dass man bei den Kollegen aus dem Sozialressort vorbeigeht und sagt, pass mal auf, ich will euch mal eben was sagen hier aus der Region, habe ich auch eine Meinung zu oder würde ich euch gerne mal stecken, wie ist das so? Oder gibt es da Grabenkämpfe, dass man sagt, hey Albert, halt du mal schön den Mund,
das wollen wir jetzt hier nicht hören,
sondern das ist unser Ressort hier.
Also speziell im Sozialpolitischen, ich war ja in meiner ersten Wahlperiode im Ausschuss für Arbeit und Soziales und daher kenne ich die Leute auch noch und zum Beispiel Wilfried Oellers, der dann auch für uns die Integrationspolitik für Menschen mit Behinderungen in der Fraktion organisiert, ist nach wie vor ein guter Freund von mir und manchmal, wenn man im Plenum nebeneinander sitzt oder bei der Abstimmung und man geht dann halt zur Stimmtonne und dann unterhält man sich hier, was ist gerade bei euch aktuell, keine Ahnung, er fragt dann nochmal zur Landwirtschaft nach und selbstverständlich wenn ich zu bestimmten Themen äußere ich mich dann auch und aber wirklich häufig sind dann die Ansichten auch gar nicht so weit auseinander.
Okay, ja. Wir erleben gerade von der aktuellen Regierung, das gesamte Krankenhauswesen wird über den Haufen geschoben. Die Rente ist ein riesiges System. Du hattest gerade gesagt, dass du neulich erst noch Besuch bekommen hast, auch von einer Kollegin, die in diesem Ressort so unterwegs ist. Ich persönlich habe immer so das Gefühl, dass die Parteien da so gegeneinander arbeiten und so jeder seine Röhre hat, die er da gerade bedient und das wenig zusammengeht. Und dadurch macht sich so ein Bild, oder auch nach der Europawahl wurde das ja diskutiert, wie glaubwürdig ist Politik heutzutage noch? Verstehst du diese Kritik manchmal, wenn junge Leute sagen, irgendwie, wir haben das Gefühl, die machen das gar nicht für uns, sondern die verfolgen nur parteipolitische Interessen?
Naja, also jede Partei versucht natürlich für sich Themen zu identifizieren, die sie auch gut vermarkten können. Und natürlich, was wir ganz häufig, gerade auch in der Krankenhauslandschaft sehen, man macht das jetzt mal nicht vor der aktuellen Diskussion, aber was wir immer wieder im politischen Spektrum sehen, sind die Problembeschreiber und diejenigen, die versuchen, Probleme zu lösen. Und oft ist das Herbeiführen einer Problemlösung etwas unbequemer als die reine Problembeschreibung. Und da kommen wir dann, das wirkt dann nach außen als Uneinigkeit. Jeder versucht das zu vermarkten. Aber wir haben, um es auf den Punkt zu bringen, es gibt ein paar Probleme. Das muss man einfach sagen. Die Gesundheitskosten werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Wir kriegen ein ziemlich großes wirtschaftliches Problem. Der Arbeitsmarkt ist davon noch nicht in Mitleidenschaft gezogen, sollten aber auch die Arbeitsmarktzahlen nach unten gehen, werden natürlich die sozialen Sicherungssysteme direkt betroffen sein. Und dann haben wir sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben. Und darauf muss ein Staat reagieren. Wenn er darauf nicht reagiert, verspielt er gewissermaßen Handlungsoptionen für die Zukunft. Und das kann man einer jungen Generation wirklich nicht zumuten. Deswegen ist es auch von hoher politischer Verantwortung geprägt, wenn man dann Probleme auch benennt und sie versucht zu lösen. Und das müssen wir wirklich hinbekommen. Was mir noch viel wichtiger ist, dass wir momentan, das ist mein Eindruck, dass gerade das, was du beschrieben hast, dass es keine wirklichen Lösungen gibt, dass leider führt es dazu, dass immer mehr Menschen in diesem Land das Gefühl haben, dass dieser Staat nicht mehr funktioniert, dass er dysfunktional wird. Und da haben wir eine ganz große Verantwortung. Und das ist etwas, wo ich wirklich glaube, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl, wenn wir dort vielleicht eine Rolle mit übernehmen dürfen, das entscheidet der Bürger durch seine Abgabe der Stimme, aber dann muss es einen Unterschied machen. Dann müssen wir viele Dinge anpacken, dann muss es anders werden. Das ist ganz entscheidend. Ich glaube, das ist, auch wenn es dann teilweise schwierig wird, aber ich glaube, dann kann Politik auch wieder mehr an Akzeptanz gewinnen und die von dir beschriebene Politikverdrossenheit geht dann vielleicht ein Stückchen weit zurück. Jetzt haben wir immer dasselbe Phänomen. Der eine beschreibt das Problem, der andere versucht zu lösen und am Ende passiert nichts. Mhm. Von dieser Dysfunktionalität müssen wir wegkommen.
Mhm. Abschließend eine sehr schwierige Frage, die uns ja gerade alle umtreibt. Wir stellen fest, dass es einen großen Rechtsruck gibt. Das freut in gewisser Weise eure Partei. Aber wir stellen eben auch fest, dass wir können es benennen, die AfD ein gehöriges Spiel gerade treibt. Und dort gibt es eben Aussagen auch von einem gewissen Herrn Höcke, der auch das Thema Menschen mit Behinderung tatsächlich in Frage stellt und fragt, ob man solche Menschen denn überhaupt fördern sollte, ob es Teil des Sozialstaates ist, diese Leute im Speziellen in den Blick zu nehmen. Wie nimmst du solche Diskussionen?
Also das ist natürlich widerlich. Ich will auch einmal, man stellt ja als Gast in einer Sendung nie die Frage des Moderators in Frage, aber ich will, du hast ja gesagt, es gibt einen Rechtsruck, ja. Und das würde uns ja als Union ja freuen. Da würde ich gerne nochmal eine Klammer vorziehen, beziehungsweise dieser Rechtsruck, den wir gerade erleben, freut uns überhaupt nicht. Nee, ich will es noch mal sagen. Ja. Also es gibt auch, wenn man das politische Spektrum aufmacht, ja, dann hat man halt irgendwie von den linken Parteien und dann ist die Union in der Mitte und dann kommt dann die AfD, vielleicht noch die FDP dazwischen, keine Ahnung. Das ist jetzt aber da gibt's keine politische Nähe, weil die AfD einfach keine rechtsstaatsliebende, keine demokratische, keine freiheitlich denkende Partei ist. Die hat mit der Union überhaupt nichts zu tun. Ich würde sogar sagen, dass wir bei den gesellschaftspolitischen Fragen steht die Union diametral auf der ganz anderen Seite des politischen Spektrums. Um das nochmal ganz klar zu sagen, gibt's nichts von Nähe. Und ich glaube, dass viele Menschen das als Nähe identifizieren. Viele sagen mir ja auch, viele, die vielleicht jetzt nicht durchpolitisiert sind, sagen mir auch, Mensch, ne, mal ein bisschen rechts hier, ja, das tut euch als Union doch gut. Nein, das ist, erstmal ist die Stimme verloren, das bringt überhaupt nichts und nochmal, viel weiter weg von der AfD als die Union kann man gar nicht sein. Also das ist mir wichtig und man erkennt es, was ich jetzt beschreibe, erkennt man an diesen Aussagen von Höcke. Das ist, für mich ist das widerlich. Ich kann es nicht anders sagen, wenn man anfängt, dass die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen in Frage zu stellen, dann fängt man an, Menschen zu sortieren. In gut und böse, in lebenswert, nicht lebenswert, in vorteilhaft, nicht vorteilhaft. Das trennt, das führt nicht die Gesellschaft zusammen. Und das war uns als Union immer wichtig, die Mitte der Gesellschaft zusammenzuführen und auch wie eine Klammer zusammenzuhalten. Die AfD, die spaltet und macht genau das Gegenteil davon. Und deswegen nochmal Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal so hart drauf eingehe, aber ich kann es nur nochmal mit dem Begriff widerlich unterstreichen. Diese Denke zersetzt unseren Gemeinschaftssinn und das darf überhaupt keinen politischen Raum entwickeln.
Punkt. Möchte ich gerne so stehen lassen und bin völlig bei dir. Also ich finde gerade auch wir als Vitos oder eben die Einrichtungen, die für solche Menschen da sind, die haben den klaren Auftrag, sich dieser Meinung entgegenzustellen und zu sagen, kommt in unsere Räumlichkeiten, kommt in unsere Einrichtungen und schaut an, was diese Leute, hier wird Vielfalt gelebt und was die drauf haben und das darf nicht wieder, ja, während den Anfängen, das ist tatsächlich so. Insofern machen wir da einen Punkt hinter und kommen zur nächsten Rubrik, die vielleicht nicht ganz so anders ist, weil wir da auch mal Klartext sprechen wollen. Und deswegen, liebe Leute, hört mal.
Klartext.
Vielleicht spinnen wir dieses Thema jetzt weiter, aber in dieser Rubrik geht es so ein bisschen darum, Albert, dass uns vielleicht auch deine private Meinung so interessiert. Gibt es so ein Thema, wo du sagst, boah, das geht mir privat wirklich, wenn ich so in die Gesellschaft, in Politik, auf die Bundesrepublik schaue, da kriege ich Puls. Da brauche ich noch nicht mal einen Kaffee morgens, sondern da passiert gerade etwas in unserer Gesellschaft, was mich aufwühlt, was mich aufrüttelt. Kann auch einen politischen Zusammenhang haben, aber vielleicht da nochmal eher die Frage an den privaten Albert Stegemann.
Ja, obwohl ich kann da Privat und Politik nicht ganz trennen. Ich habe leider in ganz vielen Diskussionen überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass die Grundlage für einen Sozialstaat auch wirtschaftlich geschaffen werden muss. Also ich erlebe das immer wieder, dass politisch alles eingefordert wird und keiner sagt, wie es finanziert werden soll oder wo es herkommen soll. Und ich glaube, das hat sich wirklich geändert. Das war zu meiner Jugendzeit anders. Da hat man dann immer gleich gesagt, okay, da ist ein Preisschild dran, irgendwie muss das Ganze finanziert werden. Und irgendwie, ich habe das Gefühl im öffentlichen Raum, auch in der Berliner politischen Blase, dass wenn irgendwas 50, 100, 200 Milliarden Euro kostet, dann ist das vielleicht ein Argument, aber da wird ganz schnell drüber weggegangen. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die muss nachhaltig einfach da sein, um auch einen Sozialstaat finanzierbar zu halten. Und da kann ich nicht einfach durch ein linkes Lebensgefühl kann ich nicht drüber weggehen. Weil wenn ich mit einem linken Lebensgefühl über diese Realität hinweggehe, dann versündige ich mich an der jungen Generation. Mhm. Und dass man das einfach beiseite schiebt, das ärgert mich wirklich zutiefst, wo man dann manchmal denkt, wieso interessiert das eigentlich überhaupt keinen, wie der Laden hier läuft, sondern da muss man doch viel mehr Gefühl. Hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass vielleicht vor 30 Jahren viel mehr Selbstständigkeit auch in den Dörfern unterwegs war. Wir hatten kleine Lebensmitteleinzelhändler, wir hatten viel mehr Bauern, kleine Bauern, viel mehr Tischlereien vor Ort. Wir haben jetzt viele Fusionen erlebt. Alles wird immer kommt in größeren Strukturen zusammen. Aber so dieses, dass es eine wirtschaftliche Tragfähigkeit auch für eine ordentliche Sozialpolitik braucht, das ist eigentlich eine logische Grundvoraussetzung für Zukunft, für Nachhaltigkeit, dass das nicht mehr einen breiten Konsens hat, das nervt mich wirklich.
Mhm. Fehlt uns eine echte politische Debattenkultur, wie es sie noch zu Zeiten von Strauß, Brandt und Wehner und Co. gab?
Ja, ich kenne diese Frage wird oft gestellt. Was hat sich da geändert? Ich glaube, es ist ja oft so, dass gerade mit Blick auf die Vergangenheit, dass Dinge sich verklärt haben, ja. Also, oder dass man im Nachhinein nach 20, 30 Jahren, dann hat man noch so ein paar Bilder, die stehen dann für was Positives. Ich glaube, dass sich da jetzt gesellschaftlich nicht so viel getan hat, sondern es gab auch vor 30 Jahren auch schon viel politisches Desinteresse. Die Dinge waren vielleicht etwas klar. Es gab entweder die demokratischen oder die kommunistischen Strukturen sozusagen, die beiden Stränge, da ist es jetzt etwas vielfältiger geworden. Aber ich erlebe zurzeit ehrlicherweise, dass wir eine Politisierung der Gesellschaft erleben. Ich erlebe das bei Schulklassen, die mich besuchen in Berlin oder auch wenn ich im Wahlkreis Schulklassen besuche. Die Schüler sind heute politischer, als sie das vor 10 Jahren waren. Das kann ich klar identifizieren und ich sehe das auch positiv. Und ich spreche dann immer gerne davon, dass ich glaube, dass wir jetzt auch ein paar Schwierigkeiten in der Demokratie erleben, aber dass Demokratie ein Stückchen weit auch in die Pubertät gekommen ist. So wie ich jetzt, ich finde, das ist eine schöne Metapher. Damals haben viele Menschen halt, ich sag's mal ganz plump, können ja viele dann auch, die Gewerkschafter haben halt sozialdemokratisch gewählt, die Katholiken haben dann halt CDU gewählt oder die Bauern haben die CDU gewählt, die andere Arbeitnehmer. Es war relativ klar, was man wählt, weil Papa das ja auch schon so gemacht hat und wenn der das sagt, dann machen das alle so weiter. Heute ist das anders. Keiner wählt mehr aus einer Tradition heraus. Und wir sehen ja auch, dass die Leute Schwierigkeiten haben, in Parteien einzutreten. Hat viel damit zu tun, dass sich die Leute auch nicht binden wollen. Vielleicht ist die andere Seite der Medaille etwas Positives, dass die Menschen da sozusagen ja etwas offener geworden sind und dadurch wird eine Gesellschaft politischer, aber das ist ja per se nicht schlecht. Nee. Aber dadurch gibt's natürlich auch politische Rattenfänger, die das für sich nutzen und über die haben wir ja auch schon gesprochen. Die gibt's übrigens auf beiden Seiten. Wie gesagt, ich glaube, dass das eine starke Demokratie auch aushalten muss und ich glaube, wir sind jetzt halt eine Entwicklungsstufe weiter, als wir das vor 30, 40 Jahren waren und im politischen Raum greift das halt um sich, was gehört werden möchte. Das ist, damit muss Politik am Ende leben. Das ist die ganz große Herausforderung von Demokratien, dass es immer eine gewisse Populismusgefahr gibt. Aber damit müssen wir halt umgehen.
Wir erleben jetzt nochmal rückschauend auf die Europawahl, dass sehr klar auch die neuen Medien einen riesen Spielraum eingenommen haben, um insbesondere jungen Leuten vorzugaukeln, bleiben wir mal wieder bei der AfD, dass die wirklich über diese Medien auf Stimmenfang gegangen ist. Du sagst auf der einen Seite, junge Menschen beschäftigen sich mehr mit Politik. Was ich mich da allerdings frage, wenn wir die Ergebnisse sehen, sie beschäftigen sich aber scheinbar nicht wirklich mit den Inhalten dieser politischen Parteien, weil wenn ich das tun würde, dann würde ich ja vielleicht sehr schnell das Gefühl kriegen, na, was haben die denn da in ihren Parteibüchern stehen oder in ihrem Wahlprogramm? Das kann ich ja so nicht mitgehen. Wie kann das sein, dass so eine große Masse an jungen Leuten auf eine Partei setzt, wenn man mal ehrlich ist, wenn man in die Wahlprogramme, wo man eigentlich die Hände über den Kopf schlagen müsste und sagen müsste, was habt ihr denn hier vor? Und trotzdem wird so eine Partei gewählt. Wie kann das?
Ja, aber stimmt. Aber bleiben wir mal sauber in der Analytik. Bei den 18 beziehungsweise 16 bis 24-Jährigen haben 17% die AfD gewählt. Das sind 17% zu viel, gar keine Frage. Nein, aber es ist halt immer noch, es sind keine 20, ist noch nicht mal jeder Fünfte. Das heißt, vier von fünf Leuten, mehr als vier von fünf Leuten haben anders gewählt. Jetzt gab es auch eine große Sympathie für die Volt-Partei. Da geht sicherlich auch noch mal. Also ich glaube, das hat teilweise auch was mit Lebensgefühlen zu tun. Das, glaube ich, muss man als Politiker auch verstehen, dass selten wirklich Parteiprogramme gewählt werden, sondern oft klemmt sich sowas wie ein Lebensgefühl an eine Partei und dann möchte man sozusagen bei denen sein. Also ich sage jetzt mal, wenn es um die Rettung von Schiffsbrüchigen geht, dann ist das natürlich ein gewichtiges Thema. Dann kann ich halt dazu kommen, eine bestimmte Partei zu wählen. Aber wenn ich sage, das ist traurig, aber dass das Thema Migration halt so stark mit der AfD verbunden wird in der Öffentlichkeit, dann kann das schon passieren, dass da dann eben auch die 17% herkommen. Ich glaube, so ist das, was die sozialen Medien angeht. Die sogenannten sozialen Medien, ich glaube, ein Medium, was per se sozial ist, gibt es nicht, sondern es hängt immer von den Inhalten ab. Da muss man auch erkennen, dass, und da komme ich jetzt mal direkt auf TikTok zu sprechen, dass TikTok natürlich ganz stark bei den jungen Leuten konsumiert wird und dass der Algorithmus von TikTok auch ganz stark auf Spaltung setzt. Das heißt, wir werden auch, wir als Union, aber auch eine Sozialdemokratie oder die Freien Demokraten, die werden nie einen Erfolg oder selten einen Erfolg bei TikTok haben, weil wenn ich Dinge differenziert betrachte, und so sind sie ja im Leben, das Leben ist komplex und wir wissen, dass vieles halt zwei Seiten einer Medaille hat und als seriöser Politiker sollte man auch beide Seiten benennen und sagen, okay, wir können das tun, das hat den Vorteil, aber den Nachteil und am Ende muss man abwägen, sind Abwägungsprozesse. Das ist aber, solche politischen Inhalte verfangen bei TikTok nicht oder werden nicht multipliziert, weil der Algorithmus auf Spaltung AfD kann das und sagt halt, okay, es gibt halt nur eine Seite der Medaille und da packe ich einen dicken Lautsprecher dran, ja, und dann dann gibt's halt die Leute, die dann da hinterherlaufen. Aber nochmal, sollten wir jetzt auch quantitativ sozusagen nicht überbewerten, sondern wir müssen in der Argumentation bleiben, wir müssen mit den jungen Leuten sprechen und dass es dort auch eine politische Volatilität gibt, kann man ja sehen, wenn man die Europawahl mit 2019 vergleicht, dann sind ja sozusagen die Leute direkt von Grün zur AfD gegangen, was ja politisch irgendwie vollkommen verrückt ist. Ich will das jetzt, ich will ja jetzt gar keine Wählerschelte betreiben, aber da ist sicherlich auch noch einfach auch in der persönlichen Lebenserfahrung junger Leute gibt's da auch noch ein Potenzial hin zur politischen Mitte, das glaube ich.
Würde mich interessieren, jetzt gar nicht auf die CDU bezogen, sondern auf alle großen etablierten Parteien so, ist die Antwort dann ein Verbot eines solchen Mediums oder eher der Diskurs darüber zu sagen, wie stellen wir uns da denn auf und nutzen sowas?
Ja, ich glaube, dass Verbote oft einfach das Ziel verfehlen. Jetzt kann man, gibt's ja auch die Diskussion um die AfD, ob man die AfD möglicherweise verbieten will. Ich bin da ganz vorsichtig an der Stelle, sondern man muss das Problem politisch lösen. Bei TikTok ist tatsächlich die Frage, da haben wir auch innerhalb der Union viele Diskussionen, da gibt's auch manche, die sagen, wir müssen es halt verbieten, weil eben dieses, es ist kein fairer Wettbewerb sozusagen an der Stelle möglich, aber auf der anderen Stelle die Pressefreiheit ist ein wahnsinnig hohes Gut und da braucht es auf jeden Fall, mittelfristig braucht es wieder ein faires Spielfeld, auch auf politischer Ebene. Was TikTok, wie gesagt, diese Algorithmen sind halt stark auf Spaltung ausgelegt. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Aber ein Verbot ist wirklich immer Ultimo Ratio, das Argument ist dem immer vorzuziehen.
Was macht dir Hoffnung, wenn du mal so in die Zukunft guckst, dass das in Deutschland nochmal eine gute Wendung geben wird? Oder schaust du mit Sorge in die Zukunft?
Also, erstmal müssen wir feststellen, dass wir nach wie vor in einem tollen Land leben. Also dieses Land, wir leben in einer Demokratie, wir sind rechtsstaatlich ausgesprochen gut aufgestellt. Wir sind auch im Presseindex, können wir uns darauf verlassen, dass die Presse, auch wenn da manche Fragen stellen, aber wir sind im internationalen Vergleich, sind wir irgendwie auf Platz 8 international, was die Pressefreiheit angeht. Also es ist ein Land, wo man seine Ideen nach wie vor umsetzen kann und man kann in Deutschland gut leben. Ja, und das muss man erstmal mit sehr viel Dankbarkeit. 99% der Menschen auf diesem Planeten leben schlechter als wir in Deutschland. Und ich glaube, dass Dankbarkeit da erstmal ein ganz wichtiger Punkt ist. Für die Zukunft, ich sehe jetzt tatsächlich wirtschaftlich hier und da ein paar dunkle Wolken, sogar ein paar richtige Gewitterwolken, vielleicht auch der eine oder andere Tornado dabei. Also das wird jetzt eine ungemütliche Zeit mittelfristig werden. Deswegen braucht es eine Veränderung in der Politik. Wir brauchen einen neuen Politikansatz, der einfach eben auch das von mir gerade schon eingeordnete, diese Grundlage dieses Sozialstaates muss einfach geschaffen werden. Und wir können das zwar über ein paar Jahre, über Kredite, kann man sich Zeit kaufen, aber am Ende brauchen wir wie in einem Unternehmen, da gibt es ja den guten Spruch, Cash is King. Also es muss am Ende, muss der Laden laufen und so ist es. Aber so gilt es auch für Volkswirtschaften. Und wir werden nicht über Fremdkapital dauerhaft einen Sozialstaat aufrechterhalten können, den wir uns nicht leisten können. Und deswegen ist es jetzt wichtig, Punkte zu setzen, wo wir wieder auf Innovation, wo wir auf Investitionen setzen. Und das kriegen wir nicht mit ein paar Veränderungen bei Verordnungen hin, sondern da müssen wir wirklich ganz anders ran. Es muss einen Unterschied machen. Und wie gesagt, diese Sorge habe ich. Aber nochmal, das ist ja wie im normalen Leben. Manchmal ist eine Krise einfach notwendig, um dann in eine bessere Zukunft zu geraten. Es gelingt aber immer denjenigen, die dann früh diese Krise als solche identifizieren und sich daran machen, diese Krise zu bewältigen. Das sind dann oft auch diejenigen, die dann gestärkt daraus hervorgehen. Und das muss unser Ziel sein. Wir haben eine gute Grundlage und darauf sollten wir setzen. Aber jetzt kommt es darauf an, den Leuten klarzumachen, Leute, das, was ihr jetzt hier jeden Tag auch an Sozialstaat konsumiert, ist leider nicht alles wirklich erwirtschaftet, sondern wir müssen jetzt mehr auf wirtschaftliche Prosperität setzen, damit das alles eine gute Zukunft hat.
Abschließend die Frage, bist du noch gerne Politiker? Wenn man so liest, auch da in den Medien, die Anfeindungen werden immer größer, es werden sogar Leute angegriffen. Da kann man sich ja schon die Frage stellen, ich bin jetzt auch einige Zeit im Amt so, warum setzt du dich nicht wieder auf deinen Trecker und fährst hier das Heu ein, riecht eh alles besser. Bist du noch gerne, magst du deinen Job?
Ja. Sehr, ich liebe meinen Job, er ist manchmal herausfordernd, aber genau das macht es aus. Als Politiker, klar, gibt man viel, gar keine Frage, aber man erhält auch viel. Also sozusagen als Gegenleistung fürs Leben, weil man darf Einfluss nehmen auf politische Prozesse, man lernt auch nebenbei tolle Menschen kennen, man hat also das ist schon wirklich für mich, das hat viel auch mit Ehre zu tun, ich will jetzt auch nicht drüber schießen, aber es erfüllt mich wirklich, es ist ein erfüllender Beruf, ein höchst sinnvoller Beruf, auch wenn viele sich fragen, was machen die denn da, aber es ist wirklich zutiefst sinnstiftend und deswegen freue ich mich, dass ich Politiker bin und werde auch bei der nächsten Bundestagswahl meinen Hut in den Ring werfen. Natürlich muss die CDU mich wieder erneut aufstellen, aber zumindest werde ich mich dort bewerben und würde dann auch wieder kandidieren. Gucken wir mal, wie der Wähler dann dazu steht.
Der Kreis ist rund geworden. Danke dir, Albert. Ich glaube, das hätten wir doch nicht besser hinkriegen können jetzt zum Ende. Aber das Ende hat es auch nochmal in sich, denn ich würde natürlich gerne unseren Hörern auch ein bisschen nochmal von dir mitgeben. Und da fragen wir unsere Gäste am Ende immer, gibt es noch von deiner Seite irgendeine Buchempfehlung oder einen Lieblingskünstler oder einen Lieblingsfilm? Irgendwas, wo du sagst, hey, widmet euch in einer ruhigen Minute nochmal dieser Geschichte. Hast du da irgendwas, wo du sagst, wenn ich so auf mein Leben gucke, kann ich das nochmal empfehlen?
Also wenn ich jetzt wirklich Buchempfehlungen beziehungsweise Filmempfehlungen, also ich empfehle wirklich jedem, der sich noch nicht mit Dietrich Bonhoeffer auseinandergesetzt hat, wirklich Dietrich Bonhoeffer zu lesen. Dort gibt es auch, ich glaube, da steht auch eine neue Verfilmung an. Es gibt schon eine sehr gute Verfilmung. Ich weiß, als ich den Film gesehen habe, da hatte ich wirklich richtig Gänsehaut, weil ich total beeindruckt davon bin, wie viel Gottvertrauen Dietrich Bonhoeffer auch in allerschwierigster Zeit hatte, aber auch wie er seine Möglichkeiten genutzt hat, um auf das System, soweit das überhaupt noch ging, im Dritten Reich doch noch Gutes zu bewirken. Und dieses Getragensein, auch in schwierigen Zeiten, das kommt ja auch in seinem berühmten Kirchenlied zum Ausdruck. Aber wirklich, ich finde es eine ganz tolle Persönlichkeit, ganz tolles Buch, aber auch ein ganz toller Film. Und wenn der neue Kinofilm kommt, dann gucke ich mir ihn an.
Also von, wie heißt es noch, von guten Mächten wunderbar geborgen, glaube ich, genau. Ist das auch von ihm ein Lied, ne? Dass man hier auch nochmal hier unterhört. Genau, dankeschön. Ja, und jetzt hast du die einmalige Möglichkeit. Wir haben in der Grafschaft und im Emsland viele Busse, die durch die Gegend fahren. Zur Sommerzeit immer beklebt hinten mit Werbung der emsländischen Freilichtbühne oder der Freilichtbühnen in der Region. Guckst du dir sowas auch mal an? Bist du mal in der Freilichtbühne oder hast du solche,
Ja.
Und da ist man sicherlich auch stolz, ne? Was man hier so auf die Beine stellt, ist schon beachtlich, ne?
Das ist außergewöhnlich.
Ja. Und jetzt hast du aber die Möglichkeit, als Albert Stegemann oder in deiner Funktion, diese Freifläche zu gestalten und den Menschen aus der Region etwas mitzugeben. Was könnte das sein?
Also wenn ich jetzt als Person finde ich es dann fast schon ein bisschen drüber, aber als Partei könnte man wirklich sagen, eine Zukunft mit uns macht einen Unterschied.
Oh, das ist ja richtig schon philosophisch, meine Güte. Eine Zukunft mit uns macht einen Unterschied. Da müsste man natürlich irgendwo unten rechts dann noch das Logo der CDU
anwenden. Selbstverständlich. Ich würde das jetzt auf mich alleine bezogen, würde ich sagen, das ist ein bisschen drüber. Aber als Union, das ist, glaube ich, das ist mir wirklich ein Anliegen. Wenn wir wieder eine Chance vom Wähler bekommen, dann muss es einen Unterschied machen. Die Leute wollen kein weiter so, wollen nicht, sondern es muss einen Unterschied machen. Wir brauchen einen neuen Politikansatz und den müssen wir endlich umsetzen. Und deswegen lege ich so viel Wert darauf, dass es mit uns wirklich einen Unterschied macht.
Wunderbar. Ich würde sagen, ein besseres Schlusswort hätte man nicht finden können. Ich danke dir sehr, dass du hier zu uns gekommen bist nach Meppen und ein bisschen Einblick in dein privates, aber auch politisches Leben gegeben hast. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Total.
Ja, sehr gut.
Ich finde, ich kann übrigens auch sagen, ich finde, dass du da auch ein ausgesprochenes Talent entwickelt hast, dass du die Leute in einer Art und Weise persönlich ansprichst, dass es auch Spaß macht und einem überhaupt nicht schwerfällt.
Ja, schön. Kannst ja nochmal wiederkommen. Ja, kleiner Running Gag zwischen uns beiden. Ja. Erklären wir dann ein andermal auf. Genau. Ja, liebe Leute, in 4 Wochen und zwar immer Mitte des Monats zum 15. gibt es eine neue Folge Rollstuhl und Rakete. Wer beim nächsten Mal hier vor dem Mikrofon ist, da sind wir gespannt, aber seid euch sicher, es wird eine neue Folge geben. Wir wünschen euch erstmal einen schönen Sommer, einen tollen Urlaub und sagen von dieser Stelle Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.